Schön wieder hier zu sein, Gloria und ich. Wir waren ein paar Sonntage nicht hier. Eine Woche waren wir in Freiburg, haben dort gedient. Hat uns wirklich Spaß gemacht, viel Freude gemacht zu sehen, was Gott im Campus Freiburg Gemeinde die offene Tür tut. Da waren, Melanie hat gepredigt letzten Sonntag, da waren circa 80 Leute da. Fast so viel wie im ersten Gottesdienst hier. Und es tut sich was. Und ich würde euch ermutigen, wenn ihr sagt, hey, ich gehe einmal im Monat dorthin, sie zu unterstützen. Das sind deine Geschwister und Geschwister. Das sind deine Schwester und Brüder. Was ist es sonst außer Geschwister? Ja? Lerne sie kennen. Die würden sich auch freuen. Und ihr werdet euch freuen, die da kennenzulernen. Das ist eine ganz gewaltige, gute Gruppe dort. Die wollen was tun, was erreichen. So, wir wollen eine neue Predigtserie anfangen hier und wir nennen es versprochen, Gottes Verheißungen entdecken. Was hat Gott versprochen? Wir lieben Versprechungen. Ich verspreche dir das, ich verspreche dir was. Und wir möchten, dass die Versprechungen auch alle eingehalten worden sind, oder? Natürlich. Aber wir wissen auch, dass manchmal nicht jeder hält seine Versprechung ein. Und wir werden enttäuscht. Jeder hier, garantiert jeder hier, letzte Tagen, Wochen, Monaten, ja, enttäuscht worden ist, weil jemand, einige, ihre Versprechungen nicht eingehalten haben. Richtig? Und es tut weh. Es ist eine Enttäuschung. Es ist nicht immer, dass ein Mensch absichtlich seine Versprechung nicht einhält. Es sind verschiedene Gründe. Und manchmal ist es, mir ist egal, und man tut es nicht. Je nachdem, egal wer oder wie das ist, es tut weh und wir sind enttäuscht und wir verlieren Vertrauen in diese Menschen, die ihre Versprechungen abgeben und dann nicht einhalten. Als Kinder, Papa sagt, in 2 Wochen, Samstag, fahren wir nach Europa Park und dann werden wir Freude und Spaß haben. Und du weißt, wie die Kinder sich freuen. Und dann Freitag, am Tag bevor, Abend davor, Papa sagt, Familie, ich muss euch enttäuschen, ich muss arbeiten. Oh. Und weißt du, für ein 10-jähriges Kind, es spielt keine Rolle, ob Papa arbeiten muss. Eins ist klar, er hat mir eine Versprechung gegeben und hat es nicht eingehalten. Und die Wahrnehmung ist dasselbe. Enttäuschung. Und wenn sowas immer wieder geschieht und jemand nimmt es als ein Versprechen an und dann wird es nicht wahr, es kommt nicht zustande, man ist enttäuscht. Und das Vertrauen geht weg und man weiß nicht, ob man weiterhin diesen Personen vertrauen kann. In der Ehe gibt man auch ein Ehegelübnis ab, ein großes Versprechen, ein sehr ernsthaftes Gespräch. Wir reden von einem Ehebund, was noch stärker ist, als was wir nur rein Versprechen sagen würden. Eine Ehe ist kein Vertrag, es ist weit mehr als das. Aber leider auch, wenn wir ein Versprechen geben, ich bin für dich alle Zeit, ich halte mich an dir, alle anderen werde ich verlassen, manchmal werden diese Versprechungen auch nicht eingehalten und es geht anders. Auch in Zeiten der Spannung, so ein Versprechen soll eingehalten werden. Aber viel zu oft, wenn es Spannung gibt, dann ist piep egal, was ich versprochen habe, dann gilt dein Wort nichts. Und das ist wirklich gravierend. Und du denkst, Ehe war Gottes Idee, ich habe in die Kirche geheiratet, der Pastor hat mich getraut und ich freue mich immer auf jede Trauung, die wir hier durchführen können. Ich habe heute Morgen beim Lobpreisteam gefragt, wer hier hat euer Partner in der Gemeinde gefunden? Hey, lass mich euch das fragen. Wer hat seinen Partner hier in der Gemeinde gefunden? Einige, da sind einige und da sind einige. Über den Jahren sind viele. Und viele dienen auch in anderen Teile in der Gemeinde hier. Ehe war Gottes Idee, aber es funktioniert nicht, denkst du. Bist enttäuscht, weil es hat nicht geklappt, so wie du es dir vorgestellt hast. Wahrscheinlich hat Gott altmodische Ideen. Und so fängst du an, auch Gottes Wort, was er sagt, über solche Dinge wie Ehe in Frage zu stellen. Und kannst du dein Vertrauen zu Gott auch nicht haben, wie du es dir wünschen würdest. Freunde enttäuschen uns. Freunde geben Versprechen ab. Freunde sagen, ich werde das tun, ich werde vorbeikommen. Freunde sagen Dinge, die uns verletzen. du gehst weg oder du musst spät arbeiten, rufst schnell jemand an, sagt, hey, ich habe einen Hund zu Hause, ich muss spät arbeiten, kannst du meinen Hund Gassi nehmen? Ja, ja, ich bin da, ich verspreche es, ich passe auf deinen Hund. Du kommst nach Hause und du hast Dreck auf dem Teppich. Ah, Versprechen nicht eingehalten. Ein bisschen unzuverlässig, denkst du. Du kannst dem Menschen nicht so vertrauen. Und so ist es, wenn wir Versprechungen abgeben. Und dann stellt man sich Fragen, wen kann ich hundertprozentig vertrauen? Und schließlich kommst du zu dem Schluss, eigentlich nur mich selbst. Schade. Nicht mal Gott ist da. Kann man unsere Politiker vertrauen? Oh, ja, habe ich schon was gehört, ja. Leider sind wir in der Situation, in der Lage, wo, wenn vor den Wahlen Politiker geben viele Versprechungen ab. Natürlich, das werden wir tun, das werden wir tun. Und danach den Wahlen, Monat für Monat, da sieht es anders aus. Und dann vergleicht man nach ein paar Jahren, das Versprechen nicht eingehalten und so weiter. Und dann, wenn die nächste Wahl kommt, dann, naja, bla 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 bla. Es ist kein Vertrauen da. Weil Versprechungen können nicht, werden nicht eingehalten. Und wir verlieren den Vertrauen. Es gibt Situationen im Leben, Herausforderungen. Wir stellen uns Fragen, warum ist es so? Wenn es einen Gott gibt, warum ist es so? Schau den Nahen Osten an. Unschuldige Menschen, auch Christen, werden abgeschlachtet. Gott, wo bist du? Du sitzt auf dem Thron, du bist König der Welt. Singen wir diese gewaltigen Lieder. Wir verstehen einiges noch nicht. Wir fangen an, ein bisschen Vertrauen zu verlieren. Wo wird alles enden? Die Bibel redet von, Jesus kommt wieder. Also sowieso viel in der Bibel, was ich gemeint habe, soll es zustande kommen, ist nicht zustande gekommen. Kann ich Gott vertrauen? Ich hoffe, dass ich heute etwas von dieses Vertrauen zurückgewinnen kann und die Frage beantworten, kann man sich auf Gott verlassen und Gottes Versprechungen, seine Verheißungen hundertprozentig verlassen? Kann man sie wirklich vertrauen? Und das sind die Dinge, die Gott uns gegeben hat, in was wir die Bibel nennen. Gott hat uns einen Liebesbrief geschrieben. An mich. An dich. Weißt du, was drin steht? Hast du es in Anspruch genommen? Denk zurück an die Zeit, wo du verliebt warst. Immer noch. Ich denke an Situation Gloria und ich. Das waren Zeiten, wenn man den Ursprung denkt, keine E-Mail. Kein Messenger, kein WhatsApp, kein Pinterest. Ihr sagt, wie habt ihr kommuniziert? Kein E-Mail, kein Internet, Telefon war teuer. Blatt Papier, Kugelschreiber, schreibst einen Brief. Ich habe euch erzählt, wie ich durch die Winter, minus 20 Grad, Wind, fühlte sich an wie minus 40. Ich mit zwei Parkas an. Doppelhosen, zum Briefkasten, Post gegangen. Und ich habe meinen Liebesbrief von Gloria geholt. Ich wollte wissen, was drin steht. Das war die Tiefebene in Kanada. Nicht alle, die ganze Kanada so kalt, aber da, wo wir waren, war sehr kalt. Ich wollte wissen, wenn sein Liebesbrief an mir ist, was steht da drin? Und dann habe ich, wie ich es euch erzählt habe, und prahl immer noch, jeden Tag, wo wir getrennt waren, ein Liebesbrief an Gloria geschrieben. Jeden Tag. Ein Mann da macht das. Ja, das ist eine Leistung, ja? Hey, wo ist der Applaus? Ja. Ihr sagt, wie geht das mit einem Brief schreiben? Was macht man, nachdem man fertig ist mit dem Brief jetzt, ja? Faltet man das wie ein Flugzeug und dann schmeißt man es aus dem Fenster? Die Zeiten ändern sich. Kann man sich auf Gottes Verheißungen verlassen? Gottes Liebesbrief an mich. Und die Frage, die ich euch stelle, wie ist dein Gottesbild? Und das, wie denkst du über Gott? Und all diese Erlebnisse, die du gehabt hast, wo du enttäuscht worden bist in Menschen, in Gott und Menschen, die meinen, sie haben ein Wort von Gott. Und dein Erlebnis vielleicht von der Kirche und der Vergangenheit. Wir reden so oft mit Menschen, die sind enttäuscht worden. Die sind enttäuscht von dem Pfarrer. Ich musste zur Kirche gehen. Meine Mutter hat mich immer an den Ohr gezogen, zu der Kirche zu gehen. Und ich musste dort sitzen. Das war langweilig. Und der Pfarrer war gemein. Hat immer mit uns geschumpfen. Und so, das ist dein Bild von Kirche. Und das ist Gottes Bodenpersonal. Und wahrscheinlich ist Gott auch so. Und so hast du ein schlechtes Bild von Gott. Hast ein schlechtes Vaterbild. Dein Vater war vielleicht nicht lieb zu dir. Du bist in einer nicht funktionierenden Familie groß geworden und ich staune, wie viel so junge Menschen, junge Leute in einer Familie groß geworden sind, wo sie missbraucht worden sind, ganz schlecht im Vaterbild. Und dann reden wir, lesen in der Bibel über Gott, unser Vater im Himmel. Vater, ja. Wenn er so ist wie mein Vater, dann vergess es. Wir haben nicht gute Vorbilder. Das beeinflusst sehr, wenn du eine Verheißung von Gott liest oder hörst, ob du es glauben wirst oder nicht. Dein Bild von Gott, dein Vaterbild. Aber ich will dich ermutigen, alles, was du gehört hast und erfahren hast über Gott, an der Seite zu schieben. Menschen verdrehen Dinge, Menschen machen Fehler, Menschen enttäuschen einander. Und es ist nicht Gottes Absicht und Gottes Wille, dass das geschehen worden ist. Das ist nicht Gottes Herzen. Ich habe Menschen auch enttäuscht als Pastor in dieser Gemeinde. Ich mache es nicht absichtlich, aber immer wieder geschieht etwas und vielleicht habe ich was versprochen oder gesagt, ich könnte etwas tun, wurde wahrgenommen als Versprechung, dann ist es nicht zustande gekommen. Ich habe es vielleicht vergessen und all diese Dinge geschehen und ein Mensch ist enttäuscht. Und vielleicht verlässt man auch die Gemeinde mit dem Pastor dort. Schieb das alles weg und geh zurück zu dem Liebesbrief, den Gott an dir geschrieben hat. Versuch, sein Herz kennenzulernen. Dein Vaterbild, wenn es ein schlechtes Vaterbild ist, schieb es weg und sag Gott, ich will dich kennenlernen. Und was sagt die Bibel über sich selbst? Was sagt die Bibel über, wer ist Gott? Können wir ihm vertrauen? Und ich will einige Bibelstellen hier lesen, einfach was die Bibel selbst sagt. Und manchmal, wenn wir zurück zu den Ursprung gehen und fangen an, darüber nachzudenken, fängt es an, in uns etwas zu tun. 4. Mose, Kapitel 23, Vers 19. Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist nicht wie einer von uns, der sein Versprechen bald wieder bereut. Was er sagt, das tut er. Und was er ankündigt, das führt er aus. So ist Gott. Das sagt die Bibel über sich selbst. Das sagt die Bibel über Gott. Oh, dass wir mehr Menschen hätten, die so sind. Oh, dass ich immer so sein könnte und dass ich die Menschen nicht enttäusche. Er bricht sein Wort nie. Lesen wir weiter. Psalm 110, Vers 4. Der Herr hat einen Eid geschworen und wird ihn nicht brechen. Wenn er was sagt, dann hat er es gesagt. Und so ist es. Und es dauert eine Weile, bis Menschen zu dem Punkt kommen, wo sie Gott so vertrauen können. Jesaja 55, Vers 11, auch ein gewaltiger Vers. Genauso ist mein Wort, sagt Gott. Und wir haben es hier niedergeschrieben, seine Wille, sein Herz. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern wenn er was sagt, wir haben es aufgeschrieben, was er sagt, erreicht, was ich will. Und es führt das aus, Gottes Wort führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Wow. Spürt ihr, da ist eine Macht in die Worte Gottes, in den Versprechen Gottes, wenn die ausgesprochen worden sind, es setzt eine Kraft frei. Und es kann auch in deinem Leben eine Kraft freisetzen. Josua 21, Vers 45, hier ist die Geschichte. Israel, das Volk Israel, Gott hat sie ausgesucht, um die Welt zu segnen. Er wollte eine Familie haben, so sucht er ein Volk aus. Er hat sich entschieden für das Volk Israel, von Abraham abgestammt. Er hätte anderen Volk aussuchen können. Es waren nicht die Kanadier, weil da war kein Kanada zu der Zeit. Hat nicht die Amerikaner und nicht mal die Deutschen. Er sagte, von den Völkern, die da sind, von den Menschen, da war noch nicht mal ein Volk, es war Abraham. Und er suchte sie aus und sagt, durch Abraham und seine Familie will ich die Welt segnen, mächtig. Und dadurch ist Jesus gekommen. Jesus kam durch das Volk Israel. Und interessante Geschichte, wir erzählen es nicht. Die landete in Ägypten, Sie wurden gefangen dort, sie wurden Sklaven, sie sind befreit worden, sie gingen durch die Wüste 40 Jahre lang. Und dann kamen sie in das verheißene Land, verheißen, versprechen, das Gott ihnen verheißen hat, ich werde euch dorthin führen. Und sie haben das Land eingenommen, sie setzten sich nieder und dann diesen Vers am Ende am Ende des Buches, nachdem Josua Israel reingeführt hat. Josua 21, Vers 45. Nicht eine einzige Verheißung, die der Herr Israel gegeben hatte, blieb unerfüllt. Sie trafen alle ein. Oh, dass wir Eltern, Väter hätten, wo die Kinder sagen, mein Vater hat jede Versprechung gehalten. Wow, das wäre was. Mein Pastor hat immer getan, was er versprochen hat. Das wünsche ich mir, dass ich so sein könnte auch. Vergib mir, wenn ich die Fehler mache. Ich will sie nicht machen. Aber ich strebe das auch an. Das wird bestätigt durch Geschichtsbücher. Ihr könnt es lesen. Was Gott sagte, hat er eingehalten. Wow. Es waren Höhen und Tiefen. Und dann kommen wir zu den Zeichen der Regenbogen. Habt ihr mal einen Regenbogen gesehen? Ja, natürlich. Was ist am Ende der Regenbogen? Topfgold? Ja, nein, nein, das steht nicht in der Bibel. Aber das Volk war böse, Gott abgelehnt. Gott sagt, ich fange neu an mit einer Familie, Noah und seine Familie, und ließ die Sintflut kommen. Und zu dieser Familie, die es überlebte in der Arche, hat Gott ein Versprechen gegeben. 1. Mose 9, Vers 11 und 13. Das ist mein Versprechen. Nie wieder werde ich durch eine Wasserflut die Erde und was auf ihr lebt vernichten. Hat Gott sein Wort gehalten? Guck mich an und sag, weiß nicht. Ja, gab es eine zweite Sintflut auf diese Erde? Nicht, dass ich mich daran erinnern kann. Nein! Nie wieder! Und Gott sagte, als Zeichen, der Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein. Jedes Mal, wenn du einen Regenbogen siehst, denk an Gottes Versprechen. Er hält sein Wort, er hält sein Versprechen. Und vergiss die Suche nach der Topf Gold. Hast du mal versucht, einen Regenbogen einzufangen? Bist im Auto und du fährst hin, wo der Regenbogen ist? Du weißt, du kommst nie an. Das sind wissenschaftliche Gesetze am Spiel hier, falls ihr das nicht gewusst habt. Wie ist Gottes Haltung uns gegenüber? Wir sind sein Volk. Die, die an Jesus Christus glauben, ihr Vertrauen gesetzt hat, hat Gott einige Versprechen gegeben und er hält sie auch ein. Genauso wie Gott seine Versprechen in den Alten Testament eingehalten hat und sein Volk, hat er neue, noch bessere Verheißungen, seit Jesus Christus auf dieser Erde war. Nachdem Jesus auf die Erde kam, lebte wie ein Mensch, ist gestorben für unsere Sünde und wieder auferstanden und lebt heute noch. Gibt es einen neuen Bund mit neuen Verheißungen. Ihr könnt das im Hebräerbrief lesen. Es ist noch besser geworden. Ich muss noch eine Geschichte erzählen aus dem Alten Testament. Ich habe ein Buch gelesen über Könige, einige Bücher über Könige im Alten Testament. Und diese Autorin hat ein kurz beschriebenes Begebenheit im Alten Testament über einen König und hat einen Roman daraus gemacht, wie es hätte sein können. Es war biblisch begründet, aber mit etwas Fantasie, was ein Schriftsteller darf, ist ausgemalt. Wie hätte es sein können zu der Zeit, in dem Zeitalter dort? Und König Manasse war ein böser König. Und wenn ihr die Bibel kennt, im Alten Testament, es gab gute Könige, böse Könige. Und böse Könige waren richtig böse. Wenn sie böse waren, waren sie wirklich böse. Und man fragt sich, warum sind die Könige so geworden? Die haben immer die heidnischen Götter gefolgt. Um sich herum, da waren heidnische Länder. Und Gott wollte dieses Volk aussondern, weil durch dieses Volk wird Jesus kommen. Er wollte eine reingehaltene Volk haben. die Gott diente. Aber sie haben immer gesehen, wie die anderen Länder ihre Götter hatten. Die hatten Götter aus Stein oder aus Holz. Gott war ein lebendiger Gott, den man nicht sehen könnte mit seinen fünf Sinnen. Gott wollte, dass sie Vertrauen und Glauben haben. Aber sie sind immer zu dieser gegangen, weil der Mensch schwach ist und immer in die Versuchungen kommt. Und so, die haben Götter angebetet, wenn du dir das vorstellen kannst, um Gunst bei diesen Göttern zu bekommen, bei den einen, musstest du deinen erstgeborenen Sohn den Götter aufopfern, ins Feuer beim lebendigen Leib aufopfern. Denk darüber nach. Was für ein Gott würde das verlangen? Dein erstgeborenen Sohn. Und du gehst hin und wirfst ihm in diesen riesen Götzen aufgebaut und da drin war ein heißes Feuer. Und du wirfst ein lebendiges Kind da rein, ein Baby und hörst ihm schreien. Bis auf einmal hört es auf. Es ist tot. Gott sagt, ich verabscheue das. Aber sein Volk hat es getan. Und dieser König Manasse hat es getan. Er brauchte den Willen, die Götter zu wissen. Er hat einen erstgeborenen Sohn aufgeopfert. Er hat Blut vergossen. Jeder, der andere Meinung war, wie er war, Kopf ab, tot. Männer Gottes, Propheten, egal, hat sie alle abgeschlachtet. Gräueltaten hat er getan. Tempelprostituierte. Hurerei wurde reingebracht, ein Götzendienst. Sie meinten, sie dienen Gott mit der Hurerei. Und so hat Israel richtig, richtig tief in die Sünde verführt. Und Gott sagt, jetzt reicht's. Und dann hat er ein heidnisches Land, die Assyrer, genommen und sind nach Jerusalem gekommen und hat den König Manasse gefangen genommen. Und das heißt in der Bibel mit Ketten und Haken. Sie haben Haken in seine Nase getan wie ein Tier und Ketten in den Armen und Füßen und haben ihn nach Babylon geschleppt. Ich weiß nicht, wie lange er da war, aber da kannst du diese Begebenheiten schon in der Bibel lesen. Dort wahrscheinlich in einem Loch, in einem assyrischen Gefängnis, und die Assyrer waren die gemeinste Volk, was es ja gab. Folterung war schlimm bei den Assyrern. Die waren gefürchtet von ihren Folterungen. Und da war er und kam zur Besinnung. Hat Buße getan. Hat erkannt, was er getan hat, wie er gesündigt hat. Und hat es bereut. Du denkst dir, ein König, der sein Volk dahin führt, ihre Babys ins Feuer zu werfen, unschuldiges Blut gegossen, vergossen. Der hat ein Loch verdient, wo er verrotten sollte. So denken wir Menschen. Besonders wenn es dein Vater oder Opa ermordet wurde, weil er versuchte, den König weg von diesen Götzen zu bringen. Aber dort kam er wirklich zur Besinnung und Buße getan, zu Gott geschrien und geflehen. Und Gott hat Erbarmen, brachte ihn wieder zurück von Babylon zu Jerusalem und setzte ihn ein als König, weil er ein Versprechen gegeben hat. Er hielt sich an sein Wort, an sein Bund. Geht weg von mir, da wird es schlimm sein. Du Buße kommt zurück, der Segen kommt zurück. Und wir haben noch bessere Verheißungen. Jesus litt für uns, damit wir nicht leiden müssen. Und so sieht man Gottes Herz. Ein Gott der Gnade, ein Gott der Barmherzigkeit. Jetzt, was verspricht mir Gott? In unserer Zeit, nachdem Jesus auferstanden ist, gibt es Verheißungen, Versprechungen, an denen ich mich halten kann? Eine ganze Menge, wir haben nicht mal Zeit, viele anzuschauen hier. Aber Jesus ist gekommen und alle Verheißungen vom Alten Testament fanden ihre Erfüllung in Jesus Christus. Jesus wurde der Antwort. Und wir könnten das nachvollziehen, wenn wir im 1. Buch Mose Kapitel 1 anfangen, sehen wir, wo sie geschaut haben, auf der Jesus, der kommen wird. Gott hat einen Plan. Gleich am Anfang. Und als Josef und Maria, die wussten nichts von Weihnachten, die wussten nicht, was wir alles wissen, aber sie waren verlobt und eine Verlobung zu der Zeit war ernsthafter oder genauso ernst genommen wie eine Trauung. Und Josef und Maria erfahren, Maria ist schwanger. Und das hätte mit Todesstrafe bestraft werden müssen zu der Zeit. Und Josef weiß nicht, was soll ich machen? Und ein Engel kam zu Josef, Matthäus 1, Vers 21, und sagte über Maria, sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Und sein Namen bedeutet, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das bedeutet Retter. Jesus wird sein Volk von allen Schuld befreien. Und der Mensch kann nicht mit Schuld leben. Wir gehen kaputt an diesen Schuldgefühlen, den wir haben. Schuld gegenüber anderen Menschen, Schuld gegenüber einem Gott. Überall in der Welt siehst du irgendein System, eine Religion, um diesen Schuld wegzukriegen. Wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und so der Mensch versucht, es loszuwerden. Jesus hat uns da befreit. Weitere Verheißungen. Wir können in ganzer Fülle leben. Ein Leben in ganzer Fülle. Das Leben so, wie Leben sein soll. Leben wir in allen Bereichen unseres Lebens dort, wo es sein soll? In Sieg? Wir wollen dahin. Aber jeder von uns hat irgendwo Baustellen, an denen wir noch arbeiten und zielen danach. In einigen Bereichen haben wir guten Sieg, in anderen Bereichen, da muss ich noch mehr arbeiten. Und so, Jesus sagt, ich bin gekommen, Johannes 10, Vers 10, damit ihr das Leben, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ein Leben im Überfluss. Mann, es ist toll, am Leben zu sein. Ich freue mich, lebendig zu sein. Ja, es gibt Herausforderungen, es gibt Kämpfe. Es gibt Schläge, wir sind im Feindesgebiet, aber der Sieg kommt. Wir stehen auf der Seite des Sieges, weil wir Verheißungen haben und wir können uns auf diese Verheißungen verlassen. Wir müssen wissen, was es ist. Erstens, du musst dein Ziel wissen. Gott will, dass ich ein Leben im Überfluss habe. Es gibt Vergebung der Sünde. Und wir wissen, wir haben das schon genug heute Morgen angesprochen, dass ja, wir sind noch nicht vollkommen, wir sündigen. Und was ist, wenn wir untereinander sündigen? Es ist so leicht, das falsche Ding zu sagen, das falsche zu denken über jemanden anders. Und vielleicht heute hast du schon gesündigt. Falsche Einstellung, was du zu deinem Ehepartner gesagt hast, was du vielleicht hier gedacht hast. Und so leicht sündigt man. Oder man ist egoistisch. Irgendwie kommt dann heraus, was machen wir dann? Sind wir schuldig Gott gegenüber? Er hat ein Sicherheitsventil geschaffen. Gott sei Dank. Es gibt Vergebung. 1. Johannes 1, Vers 9. Da sagt er, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, und bekennen heißt, das so zu sehen und so das auszusprechen oder darüber zu reden, wie Gott es sieht. Was sagt Gott über Sünde? Es ist die Sünde, die uns trennt. Es ist nur die Sünde, die uns von Gott trennt. Und so kommen wir auf die Welt. Wenn wir Jesus aufnehmen, sind wir in einer vollkommenen Beziehung mit Gott. Aber wenn wir sündigen, die Kraft geht weg. Es zehrt an die Beziehung. Genau wenn ein Kind gegen die Eltern schreit, ich hasse euch. Ist das Kind dein Kind nicht mehr? Leider ist es nur noch dein Kind. Aber die Beziehung ist irgendwie gestört. So muss man die Beziehung in Ordnung bringen. Und genauso ist es mit Sünde. Und er sagte hier in Vers 9, dann, wenn wir bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage, sein Versprechen, treu und gerecht. Er wird unsere Sünde vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Du sagst etwas, du denkst etwas, du bist im Auto hinter einem anderen langsamen Auto und du sagst, was du nicht sagen solltest. Gott, das war nicht lieb. Ich habe gesündigt. In dem Augenblick, wenn das aus deinem Herzen kommt und du glaubst es, du hast gesündigt, es ist vergeben worden. Es ist weg, es ist gereinigt. Und dann kannst du im selben Atemzug sagen, danke, Vater, ich bin vergeben worden. Danke. Ist das nicht toll? Wow, wenn das mal eine Offenbarung in deinem Herzen wird. Es gibt Sündenvergebung. Es gibt bedingungslose Liebe. In Römer 8. Oh, Römer 8 ist ein gewaltiges Kapitel. Bedingungslose Liebe, wenn du das mal selbst erlebst. Versuch deinen Ehepartner so zu behandeln. Ja, wenn mein Partner, wenn, Bedingung. Nein, bedingungslose Liebe. So liebt Gott mich. So liebt Gott dich. Nicht, wenn mein Partner das tut. Nicht, ich warte bis mein Partner. Nein, bedingungslos, weil ich bin bedingungslos von Gott geliebt. Römer 8, Vers 38. Von Vers 30, das sollte man auswendig lernen. Wenn Gott für uns ist, dann kann, wer kann gegen uns sein? Da fängt es an. Ab Vers 38, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann. Amen, Punkt, fertig, Schluss. Glaubst du das? Und wie oft rede ich nicht mit Menschen? Sie sagen, sie sind Christen. Und ich frage, liebt Gott dich? Ja, ich hoffe, aber nach dem, was ich getan habe. Wie sehr liebt Gott dich? Liebt Gott Jesus mehr oder dich mehr? Kann Gott dich genauso lieben, wie er Jesus, seinen Sohn, liebt? Ich sehe ein paar, die nicken. Glaube ich das wirklich? Lies Johannes 17. Und da sagt Jesus, ich danke, dass du sie, die dir nachkommen und noch nicht an Jesus glauben, dass du sie liebst, so wie du mich liebst. Lies das 100-mal und schreib deinen Namen da rein. Gott liebt er so, wie er seinen Sohn Jesus liebt. Und das haut dich um. Und das tut etwas in deinem Herzen. Und wenn du das anfängst zu glauben, das wandelt dein Leben um. Bedingungslose Liebe. Oh, es gibt Herausforderungen. Das heißt nicht, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es gibt Kämpfe, es gibt Fehler, die du machst. Es gibt Verzweiflung, dann gibt es Gnade. Oh, das ist ein Thema für sich selbst. Ich habe eine Predigtserie über mehrere Wochen über Gnade gesprochen, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Bedingungslose Liebe kommt durch Jesus. Gnade, und das ist ein Thema für sich selbst, so ein volles Thema, aber wenn das auch in deinem Herzen mal hineinkommt. Es ist das Gegenteil von Verdienst und Leistung. Wir wollen immer leisten. Wir wollen immer etwas tun, um etwas zu bekommen. Wir wollen es verdienen. Gott sagt, ihr könnt es nicht. Ihr habt nichts Gott anzubieten, damit er dich für würdig sieht. Wir müssen lernen, mit leeren Händen bankrott zu Gott zu kommen und sagen, ich habe nichts. Gott sagt, ich weiß. Ist mir nichts Neues. Deshalb sandte ich Jesus. Deshalb schenke ich euch, deshalb gebe ich euch. Wir wollen immer tun. Gnade setzt voraus, dass du schuldig bist. Gnade setzt voraus, dass du gesündigt hast. Deshalb brauchst du Gnade. Und du kannst nichts gegen deine Sünde tun. Nur Jesus könnte was tun. Epheser 2, Vers 8. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes, dass du gerettet bist. Es ist ein Geschenk. Du kannst es intellektuell anschauen, du kannst es inspizieren, aber du kommst immer leer mit leeren Händen auf. Denk darüber nach, die Sicherheit, die du in Gottes Schutz hast. Wir haben tolle Lieder gesungen wieder über, wie Gott uns beschützt und wie wir geborgen sind in seiner Gegenwart. Das ist gewaltig. Hier Johannes 10, Vers 29. Denn mein Vater hat sie mir gegeben. Er spricht über die, die Jesus nachfolgen, an ihm glauben. Und er ist mächtiger als alles andere. Und schreib deinen Namen hier in diesem nächsten Satz rein. Und niemand kann Elpher aus der Hand des Vaters reißen. Niemand. Nichts. Du bist geborgen. Auch wenn du deprimiert bist, auch wenn du dich schuldig fühlst, auch wenn du gesündigt hast, bist untreu gewesen, hast Betrug begangen, nichts kann dich aus der Hand Gottes reißen. Und da musst du dich festhalten. Gott, du hast gesagt, du hast versprochen und ich halte mich fest. Ich fühle mich elend über das, was ich getan habe. Ich habe nichts verdient, dass du mich weiterlebst und vergibst. Aber Gott, du hast versprochen. Du hast versprochen. Was hat Jesus gesagt am Ende, Matthäus, Evangelium, wo zu seinen Jüngern sprach, mir ist alle Gewalt gegeben, alle Gewalt. Geh in meinem Namen, ich bin bei euch bis Ende der Zeit. Ich bin bei euch. Haben wir noch Zeit? Es gibt es Zeit? Ich meine nicht heute, nicht in Minuten hier. Es gibt Zeit. Wie viel Uhr ist es? Es gibt Zeit. Morgen, das ist Zeit. Hast einen Geburtstag, frag ein Kind, wie viele Tage hast du Geburtstag? Zeit wird gemessen, solange wir Zeit haben. Ist Jesus bei uns? Er hat es gesagt. Ja, kann man das einfach so pauschal nehmen? Ja, er hat es gesagt. Er ist kein Gott, der lügt. Wow, ist eine Goldgrube hier. Lerne kennen, was dir noch gehört. Und aktiviere die Verheißungen durch Vertrauen und Glauben. Ein Indianer in Kanada, der hieß, Moment, Crowfoot. Und er war der Indianer-Chef von den Blackfoot-Indianer. Crowfoot über Blackfoot, okay? Und als Canadian Pacific Railway, Bahn, ähnlich wie der Bundesbahn, baute von Medicine Hat zu Calgary eine Bahnlinie, mussten sie durch Crowfoot Reservat fahren. Und sie hatten eine Abmachung mit den Indianern, Blackfoot, und haben ihnen einen Freipass gegeben. Und die gesamte Länge von Canadian Pacific Railway, von West- bis Ostkanada, konnte kostenlos fahren, wann er wollte, wo er wollte, wie er wollte. Eine Urkunde. Er hat es wunderschön zusammengefaltet in eine wunderschöne Lederetui und um seinen Hals gehangen, bis er starb. Und die Geschichtsbücher, niemand hat gefunden, wo er jemals eine Fahrt gemacht hat. Was hat diesen Freischein ihm genutzt? Gottes Verheißungen sollen viel mehr sein als nur Schmuck, das wir um unseren Hals hängen oder an der Wand an einer Plakate hängen. Wir sollen es in Anspruch nehmen und wir sollen im Glauben Schritte nehmen. Gott, du hast gesagt, dann ist es so. Auch wenn ich es nicht alles verstehe. Wieso? Hör auf, die Fragen zu stellen. Schau, was Gott gesagt hat. Wenn er es gesprochen hat, so ist es, das erledigt ist. Ein Mann versuchte, ihr kennt die Geschichte, ich habe es immer wieder erzählt, über ein Drahtseil über die Niagara-Fälle zu laufen, Drahtseilkünstler. Und er hat es gemacht und er wurde angejubelt. Und dann hat er eine Schubkarre über die Niagara-Fälle auf den Drahtseil geschoben. Wow, schau mal, das war wunderbar. Und dann hat er ein paar Säcke Beton oder Zement da reingelegen und das ein paar hundert Kilo über den Drahtseil gefahren. Und die haben gejubelt. Und dann hat er die Frage gestellt, wer glaubt, dass sich ein Mann in der Schubkarre über den Niagara-Fälle fahren kann? Oh, und die haben alle gejubelt. Wenn er ein paar hundert Kilo und Zement fahren kann, dann kann er ein Mann auch. Ja, wer steigt ein? Und da wusste man, wer glaubt und wer nicht glaubt. Niemand. Bis ein 10-jähriger Junge kam hervor und sagte, ich steige ein. Wow. Und er hat ihn über die Niagara-Fälle gefahren und zurück. Ein Journalist wollte wissen, was hat diesen 10-jährigen Junge motiviert, in die Schubkarre einzusteigen. Er war ziemlich mutig. Und hat ihm die Frage gestellt und der Junge sagte, er ist mein Vater. Er kannte seinen Vater. Kennen wir unseren Vater, der uns diese Versprechungen gegeben hat? Oder müssen wir den Seil auseinandernehmen und messen, die Durchmesser, die Koeffizienz von diesem Stahl aus so und so viel Metallen und was immer da drin ist, das alles messen und ausrechnen und in den Labor schicken? Nein, er ist mein Vater. Und er sagt, er kann es tun, er kann es tun. Und ich will es beweisen, ohne alles zu wissen, allein weil er es gesagt hat. Und so setzen wir unser Vertrauen an seinen Verheißungen. Wir könnten mehr über das sprechen, das ist ein wichtiges Thema, auch über Vertrauen und über Glauben. Aber wo sind wir heute? Und ich möchte, dass wir jeder für sich selbst einfach die Augen zuschließt und vor Gott selbst die Frage stellst: Wo soll ich mein Vertrauen zum Ausdruck bringen, Vater? Wo mangelt es mir in meinem Wandel mit dir? Du hast mir so viele Verheißungen gegeben, Vater. Was willst du zu mir sagen? Wo muss ich mein Vertrauen einsetzen? Und lass Gott zu dir reden. Weißt du, der Lobpreisteam bereitet sich vor und das erinnert mich an die Lieder, die gewaltigen Lieder, die wir singen. Die sind voll mit Gottes Verheißungen. Wenn du hierher kommst und singst diese Lieder, sing sie absichtlich. Sprich es aus, als wäre es wirklich wahr, und lass es dein Herz verändern. Und wenn du hier bist, zum ersten Mal, vielleicht aus Besuch, mehrmals hier gewesen, und du merkst, diese Dinge, diese Verheißungen, die gehören dir noch nicht, weil du noch getrennt bist von Gott. Es gibt eine wichtige Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung ist: Ich habe Sünde, ich bin ein Sünder und nur Jesus kann mir die Sünde vergeben. Das ist ein Glaubensschritt. Da setzt du dein Vertrauen auf ihn. Das muss man nur einmal im Leben machen, wo man erkennt: Ich bin verloren, ich will zu Jesus kommen. Und das kannst du durch ein einfaches Gebet, dein Vertrauen auf Jesus setzen. Ich würde dir gern helfen, hier in diesem Saal mit uns alle zusammen das Gebet auszusprechen. Wenn du hier bist und du sagst: Ich brauche Jesus in meinem Leben, ich will es heute machen, ich will dir helfen. Ich würde bitten, alle Augen zu, niemand muss rumschauen. Wenn du hier bist und sagst: Ich will Jesus heute aufnehmen, zeig mir mit erhobener Hand und ich werde dir und uns alle helfen, das zu tun. Ist da jemand hier? Darf ich mal sehen?